Grüezi miteinander. Ihr seht, wir sind völlig, gell, da zahlt Teilnehmende an diesem Tag heute Abend. Ich bin Sandra Emanuel, ich bin Geschäftsleiterin der Uzental-Umni. Ich darf Sie begrüßen im Namen von Alex Rüppel, unser Präsident, der heute verhindert ist. Lasst Sie ganz herzlich grüßen. Wir haben passend zum Thema, also wir machen das zusammen mit der UZH-Kommunikation, die Veranstaltung jeweils quartalsweise. Und diesmal werden wir unterstützt, ganz passend zum Thema, von Sanitas, unserem Kooperationspartner, und von Psyche-Alumni. Das ist eine Mitgliedsorganisation bei uns. Und ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Um was es geht beim heutigen Tag, fit älter werden und digitale Zwilling, erfahren wir gleich von unserer Ärztin und Professorin Claudia Witt, von der Psychologin Dr. Christina Röcke und natürlich von unserem altbewährten Moderatoren-Duo, beides Alumni von der Uni Zürich, Thomas Gull und Roger Nickel. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und eine gesunde Dosis Inspiration für heute Abend.
Ja, vielen Dank, Sandra. Guten Abend, geschätztes Publikum. Auch wir begrüßen Sie ganz herzlich zum heutigen Talk im Turm. Wir werden darüber diskutieren, wie wir gesund und fit älter werden und wie uns die digitalen Zwillinge allenfalls dabei helfen könnten. Das fit und gesund älter werden beginnt bereits im Alltag. Dank neuer Technologien weiß die Altersforschung immer besser, was wir im Alltag so tun und wie sich das auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und sie kann immer gezielter und individueller Tipps geben, wie wir uns verhalten sollten. Die Psychologin Christina Röcke leitet die große Moasis-Studie der Universität Zürich, die erforscht, wie sich unser Alltagsverhalten auswirkt. Von ihr möchten wir dann im Laufe des heutigen Gesprächs gerne wissen, wie wir uns geistig und körperlich fit halten können, wenn wir älter werden. Die Ärztin Claudia Witt entwickelt als Co-Direktorin der Digital Society Initiative Zukunftsszenarien. Das Aktuelle beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz in der Medizin, konkret mit digitalen Zwillingen. Mit diesen Zwillingen kann man in Zukunft beispielsweise simulieren, wie unser Körper auf Medikamente reagiert. Claudia Witt wird uns erzählen, wie das funktioniert und was uns das bringt. Moderiert wird das Gespräch von Roger Nickel und mir. Ich bin Thomas Gull, wir sind die Redaktoren des Unimagazins, des UZH-Magazins. Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich genau mit diesem Thema, nämlich wie wir gesund älter werden können. Und wenn Sie noch kein Magazin haben, es werden noch Exemplare ausliegen, hier auf der Seite und am Ausgang.
Ja, gesund älter werden, das Thema heute. Gesund älter werden beginnt im Alltag, hat Thomas Gull gesagt. Stimmt. Und die Wissenschaft weiß auch, es beginnt schon früh. Es nützt nichts, wenn man sich bei der Pensionierung damit beschäftigt, dann wie es weitergeht und wie man dann sich gesund und fit hält. Das gesund älter werden ist eigentlich eine Lebensaufgabe, muss eigentlich schon viel früher damit beginnen, dass man dann wirklich die Reserven, die es dann braucht im höheren Alter, dass man die beisammen hat. Jetzt eben Lebensaufgabe. Sie, Christina Röcke, Sie stehen mitten im Leben. Wie sorgen Sie vor? Welche Reserven legen Sie sich an für das gesunde Älterwerden?
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich über das große Interesse. Es ist eine sehr gute Frage. Ich stelle sie mir auch im Alltag. Ich mache verschiedene Dinge. Ich bin sozial sehr aktiv. Ich bin gerne unter Menschen, das ist praktisch heute Abend, und versuche da auch ganz aktiv Kontakte zu pflegen, auch in Phasen des Lebens, wo das vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil es geografische Abstände gibt oder weil man denkt, man hat zu wenig Zeit. Denn das ist ein ganz wichtiger Baustein, das ist mir total wichtig. Ansonsten bemühe ich mich, sportlich aktiv zu sein. Ich muss aber gestehen, ich habe ein E-Bike. Ich komme aber aus sehr flachen Gegenden, deswegen ist es für mich schon auch trotzdem gut, da die Hügel von Zürich zu meistern. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Dinge, neben dem, dass ich mich bemühe um eine gesunde Ernährung, aber sozial aktiv, körperlich aktiv und auch den Geist.
Und tun Sie das auch bewusst eigentlich jetzt eben auf die Zukunft verlängert? Oder also, ist das irgendwie einfach das, was Sie sowieso tun?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich weiß natürlich um die Forschungsergebnisse, dass das gut ist, aber ich würde auch lügen und ich glaube, das macht auch nur den halben Spaß. Nicht bei jedem schönen Gespräch oder bei jedem abends noch Nachtessen mit Freunden denke ich jetzt nicht darüber nach, so, und das ist jetzt aber super, hier bin ich dann mal 80. Dann habe ich richtig gut da jetzt investiert. Genau. Ich glaube, so gehen wir nicht alle durchs Leben. Ja. Aber ich habe das natürlich im Hinterkopf, dass das gut dafür auch Gutes tut.
Okay. Aber der Spaß wäre dann der Übergang eigentlich zu Ihnen, Frau Witt, nämlich Sie haben vom Nachtessen gesprochen, vom Spaß, jetzt haben Sie mir vorher gesagt, Sie trinken keinen Alkohol. Genau. Ist das eine Ihrer Präventionsmaßnahmen für das gesunde Altern?
Ja, das ist eine meiner Präventionsmaßnahmen, aber auch ich freue mich, dass Sie hier sind. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ich arbeite mit Menschen, die Krebserkrankungen haben. Also ich mache nicht nur Zukunftsstrategien, sondern ich sehe auch Patientinnen und Patienten und mache Lebensstiländerungen mit denen. Und es gibt ganz viel Extreme dann im onkologischen Bereich. Und einfach eins der einfachsten Dinge ist Alkohol weglassen. Und das sind auch die aktuellen Empfehlungen zur Krebsprävention, eher keinen Alkohol trinken. Aber das ist nicht alles, was ich mache. Sondern bei mir ist es so, ich habe im Alltag sehr viele Menschen und ich mag es gerne, mich in die Natur zu bringen. Das ist meine Präventionsmaßnahme. Ich wohne mittlerweile auch sehr viel mehr in den Bergen und ich mache natürlich Sport. Und das andere, was mir wichtig ist, regelmäßig Entspannungsübung, weil in dem Job, den ich habe, ist chronischer Stress etwas, was häufig vorkommt. Und das ist meine Vorsorge sozusagen, den möglichst zu reduzieren.
Darf ich jetzt auch beim Alkohol noch einhaken, als jemand, der gerne mal Alkohol trinkt? Geht es da nicht auch, man redet doch immer vom Maß. Also Sie trinken jetzt gar nichts. Also wie ist denn das jetzt? Wie viel darf man denn jetzt trinken, um sein gesundes Alter nicht zu gefährden?
Nein, also es ist wirklich, in den Empfehlungen ist möglichst gar nicht. Na, und früher war es so ein Glas am Tag, aber das hat sich wirklich verändert in den Empfehlungen zur Krebsprävention. Und ich habe einfach angefangen zu reduzieren. Irgendwann habe ich gemerkt, es macht meinen Schlaf schlechter. Das ist das andere. Genug Schlafen ist wichtig für die Prävention. Habe ich gedacht, okay, wenn ich danach schlecht schlafe, ich habe eh wenig Schlaf, ist das auch nicht gut. Und ich mag es jetzt nicht mehr. Und ich werde immer auf dieses Thema angesprochen, wenn ich auf irgendwelchen Feiern bin, weil es scheint sozial noch nicht konform zu sein. Nein. Du bleibst ja auch dran hängen.
Ja, das Genießen, das Feiern ist ja bei uns sehr stark halt verbunden damit, dass man Alkohol trinkt.
Jetzt, wenn es ums gesunde Altern geht, wenn wir uns jetzt das genau anschauen, was das bedeutet, was heißt es überhaupt, gesund altern? Wir haben eine Psychologin, eine Ärztin. Aus psychologischer Sicht, Christina Röcke, was heißt es eigentlich, gesund zu altern?
Aus psychologischer Sicht, und das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so fremd an der medizinischen Sicht, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, würden wir gesundes Altern sehen als einen Anpassungsprozess an sich verändernde Umstände, an sich verändernde, wie wir es nennen, Ressourcen. Also sei es im körperlichen Bereich, sei es im sozialen Bereich, sei es in der Mobilität. Und mit diesen Veränderungen einen Umgang zu finden, der mir erlaubt, als Person, also ganz simpel gesprochen, Frieden damit zu finden. Und trotz alledem die Nachteile, die das mit sich bringt, die Verluste so weit wie möglich zu minimieren und immer noch Wege zu finden, trotzdem Ziele zu erreichen.
Okay. Können Sie da ein konkretes Beispiel machen? Was könnte so eine Anpassungsleistung sein und der Effekt, der da
rauskommt? Also zum Beispiel, wenn ich jemand bin, du hast es gesagt, regelmäßig aktiv zu sein, vielleicht für jemanden, der regelmäßig bestimmte Höhenmeter wandernd hinter sich bringt. Ich hatte einen Nachbarn hier in Zürich und der ist regelmäßig wandern gegangen und der hat das peu à peu, ist er an diesem Ziel hängen geblieben, hat aber das Ziel selbst reduziert. Irgendwann war es dann der Ürtliberg. Ja. Da hätte der sich 20 Jahre vorher drüber schlapp gelacht. Das war aber, als ich nach Zürich kam, dachte ich, oh, die Berge. Und aber seine Frau sagte dann zu mir, das ist für ihn ganz wichtig, auch dieses Gefühl, selbstständig und alleine diesem Hobby, sage ich mal, noch nachzugehen, in der Natur zu sein, sich auch körperlich dabei ein bisschen zu betätigen, den Weg zu finden und so einen Ausflug zu machen. Also so kann ich im Prinzip versuchen, dieselbe Tätigkeit in dem Umfang noch auszuüben, die es mir möglich macht.
Also man muss die Ziele quasi den Möglichkeiten, die einem noch zur Verfügung stehen, anpassen.
Genau, ja. Wenn das Ziel ist, draußen zu sein oder auch sich zu bewegen, dann sind es vielleicht nicht mehr die 15 Kilometer, die man schnell joggt, sondern die 5 Kilometer irgendwann oder irgendwann walkt man, wie man neudeutsch
aber
sagt.
Was ist denn jetzt der positive Effekt dieser Anpassungsleistung? Also was passiert uns, wenn wir das nicht machen? Also wenn wir immer noch das Gefühl haben, wir müssen mit 75 irgendwie auf von 4.000er steigen?
Der positive Effekt ist, dass ich mir das Gefühl erhalte, selber die Kontrolle über mein Leben noch zu haben. Mhm. Und gleichzeitig ist es auch ganz zentral, dass man schon auch erkennt, wenn man ein Ziel nicht mehr erreichen kann, sich davon möglicherweise zu lösen. Also es kann sein, dass man sagt, was ist mir daran eigentlich wichtig an dieser Tätigkeit? Muss es eigentlich ein Berg, muss da eigentlich ein Berg drin vorkommen oder reicht auch ein Spaziergang im Quartier? Ist es die frische Luft? Da treffe ich vielleicht dann andererseits viel mehr Leute, die ich kenne. Also habe ich vielleicht ein bisschen weniger den körperlich anstrengenden Aspekt, aber gewinne was Soziales. Also das Gefühl, Herr oder Frau über das eigene sozusagen Leben zu sein, ist ganz zentral als Komponente.
Einfach diese Selbstbestimmtheit, weshalb ist das so wichtig?
Ganz genau. Naja, ich glaube, das ist in jedem Alter wichtig. Mhm. Und eine der größten, wenn man Menschen fragt, was ist eine große Angst, die mit dem Alternsprozess einhergeht, dann wird oftmals genannt dieser Verlust an Autonomie und Abhängigkeiten. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man mal Phasen, egal in welchem Alter, hatte, wo man abhängiger ist als eigentlich von anderen Menschen. Das fällt manchen dem einen leichter als der anderen, aber es ist trotzdem immer eine Anpassung, die damit einhergeht. Ja. Und wir sind gewohnt sozusagen, und die meisten von uns fühlen sich wohler mit eher mehr Autonomie als weniger Autonomie. Und das bleibt ein Leben lang erhalten.
Wie ist es denn jetzt aus medizinischer Sicht? Wir haben jetzt ein bisschen psychologisch geschaut, aber es spielt ja ineinander. Also wenn wir gesünder sind, auch körperlich, geht es uns ja besser. Aber wie sieht denn die Medizinerin das? Was ist gesundes Altern aus Sicht der Medizin?
Ich sag mal, in der Medizin sind wir ja viel mit der Behandlung von Erkrankungen konfrontiert. Das ist ja eine unserer Hauptaufgaben. Und da ist es schon so, dass wir einfach mit zunehmendem Alter mehr Erkrankungen haben. Das sieht man dann auch, und dann ist es nicht nur die eine, sondern dann sind es vielleicht auch mehrere. Und da geht es eigentlich darum, mit einer chronischen Erkrankung, für viele dieser Erkrankungen sind chronisch, trotzdem gut leben zu können. Und das heißt, die Medizin versucht dann einfach, Symptome zu reduzieren dort auch. Aber wir haben da die absolute Brücke. Es geht dann auch darum, Ressourcen zu stärken. Also trotzdem genug Möglichkeiten zu haben, eine gute Lebensqualität zu haben. Und ich habe das fast mit all meinen Patienten, wirklich dieses Üben zu gucken, was ist möglich, anstelle zu schauen, was ist nicht mehr möglich. Also dieses in dem Verlust drin zu bleiben, kann ich mich selber angucken, tut uns allen nicht gut. Ich komme die Berge schon lange nicht mehr so hoch, wie ich sie mit 20 hochgekommen bin. Und ich glaube, damit diese sinnvolle, realistische Zielbildung, was geht, was ist gut für meinen Körper, wo ist die Brücke zu meiner Psyche, ist auch aus der Sicht der Medizinerin wichtig.
Ja, das ist auch eine schöne Brücke zur WHO, also zur Weltgesundheitsorganisation. Sie hat nämlich die Jahre von 2020 bis 2030 zur Dekade des gesunden Alterns erklärt, und sie definiert eben gesundes Altern, kurz gesagt, dass man eben nach Dinge tun kann, die einem wichtig sind. Jetzt vielleicht, Christina Röcke, weshalb hat es die WHO sozusagen das Alter neu definiert? Und wie unterscheidet sich diese neue Definition, also das tun können, was einem noch wichtig ist, vielleicht von früheren Definitionen des Alters?
Ja, es ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wenn man bedenkt, dass Gesundheit und Altern so zentrale Themen sind. Das zeigt ja auch das große Interesse hier heute Abend, dass die WHO relativ spät, nämlich erst in 2016, den ersten globalen Bericht zum gesunden Altern veröffentlicht hat und zum Beginn der Dekade gesunden Alterns nochmal so einen sogenannten Baseline Report, also wo stehen wir jetzt, um dann auch gucken zu können, nach 10 Jahren, wo stehen wir dann. Ist eigentlich relativ interessant, ich will es nicht überraschend und schockierend nennen, aber es ist relativ spät. Und da war der Anspruch da, mal zu gucken, wie definieren wir eigentlich Gesundheit und wie kann eigentlich Gesundheit, was in Bezug auf Altern neu definiert werden. Und diese Inblicknahme dessen, können Menschen noch das tun, was ihnen wichtig ist, bedeutet tatsächlich, dass man zum einen die individuelle Perspektive plötzlich mit ins Boot holt und nicht diese Definition und die Deutungshoheit einer, sag ich mal, äußeren Größe, sei es Medizinern oder anderen Psychologen überlässt, sondern die Person selber entscheiden lässt.
Das wäre dann auch wieder so Self-Empowerment.
Genau.
Auch, so ein Moment von Selbstbestimmung.
Auch der eigene Blick auf die Ressourcen. Also ich mag ja sozusagen eine Knie-OP nötig haben, aber ich weiß ja dann auch, habe ich die nötige Unterstützung in meinem sozialen Umfeld oder wie lebe ich, wie wohne ich eigentlich, wie ist mein Quartier, wie ist die Infrastruktur. Und die Perspektive der WHO schließt auch ein, dass die Umwelt mit in den Blick genommen wird. Also Personen haben Merkmale, aber selten sind sie ja nur definiert durch das, was krank an ihnen ist. Selten ist alles krank. Auch wenn, wie Claudia Witt gesagt hat, das gleichzeitige Bestehen von mehreren Erkrankungen mit dem Alter zunimmt. Aber eine Person kann mit denselben Merkmalen, können zwei Menschen in zwei sehr unterschiedlichen Lebensumständen unterschiedlich gut noch das tun, was ihnen wichtig ist oder nicht. Und das hat diese neue Definition auch mit hereingenommen. Die älteren Definitionen waren viel stärker nur beim Individuum und hatten auch stärker so eine reine Statusperspektive und nicht so sehr den Prozess im Fokus, dass das sich auch zeitlich verändern kann. Was mir jetzt wichtig ist, mag mir in 10 Jahren nicht mehr wichtig sein und andersherum.
Es gibt auch einen neuen Blick dann auf das, was man als gesund oder krank oder irgendwie diese, vielleicht können Sie dazu was sagen,
Also ich sag mal, früher ist man ja wirklich davon ausgegangen, dass gesund ist, dass keinerlei Symptome vorhanden sind. Und jetzt geht man sehr viel stärker davon aus, dass es sozusagen ein gutes Leben auch mit den Symptomen ist und nicht vollkommene Abwesenheit. Und das ist viel realistischer, weil wir haben Krankheit nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern wir haben es eigentlich über unser ganzes Leben hinweg. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, damit umzugehen und empowered zu sein, dass man auch die Ressourcen, die man hat, nutzen kann, um die Situation für einen selber besser zu machen. Und ich glaube, das ist fast eins der wichtigsten Dinge. Und dafür müssen wir uns in der Medizin auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Also das ist, sage ich mal, oft eine große Stärke in der Gesundheitspsychologie. Aber da sehe ich genau die Brücke auch zu uns in der Medizin. Das ist auch etwas, was beim Hausarzt gut angesiedelt ist, genau dort zu unterstützen, dass Ressourcen genutzt werden können.
Aber das wäre dann schon auch, wir kommen vielleicht später noch darauf zurück, auch eine veränderte Rolle des Hausarztes, oder? Also jetzt geht man dahin, wenn man krank ist, er sagt, Sie haben das, ich gebe Ihnen dieses Medikament oder Sie machen diese Therapie. Aber jetzt, was Sie vorschlagen, was würde denn jetzt zusätzlich machen oder anders machen, als er das heute tut?
Es machen ja viele schon. Es kommt dann wirklich immer darauf an, wie viel Zeit ist. Aber wenn ein Hausarzt oder eine Hausärztin die Patientinnen und Patienten gut kennt, dann weiß sie auch, wenn der Hund da ist, ist das eine Ressource, dass man trotzdem, wenn man Rückenschmerzen hat, körperlich aktiv bleibt und mit dem Hund spazieren geht. Oder auch andere Dinge, wo man den Lebensstil ändern kann, Entspannungsübungen machen kann. Also Hausärzte machen das schon mit, aber wir haben ein Problem. Die sprechende Medizin wird halt meistens nicht so gewertschätzt.
Sie wird wahrscheinlich bezahlt auch, oder?
Da kommen wir dann auch genau. Nicht gewertschätzt, das ist eigentlich das, wenn im System gespart wird, wird das gerne immer weggestrichen. Und das ist absolut kontraproduktiv, weil ich muss ja sprechen können, um zu gucken, wie ich die Person unterstützen kann. Und dann brauche ich auch viel weniger andere Untersuchungen, wenn ich ein gutes Gespräch führe.
Das wäre dann wirklich ein umfassendes Bild einer Situation, in der eine Person steckt. Das beinhaltet jetzt diese neue Auslegung des gesunden Alters, wie sie die Weltgesundheitsorganisation jetzt sich so vorstellt. Das klingt alles schön und gut, aber ist es ein mehr als ein Papiertiger, eine schöne Definition, die gut tönt? Hat die auch konkret einen Einfluss jetzt auf die wissenschaftliche, auf die medizinische Praxis, vielleicht auch auf die Politik? Wie sehen Sie das? Was ist der Wert dieser ganzen Geschichte?
Also auf die Forschung, ich fange damit mal an, das ist am nächsten in meinem Bereich, hat es durchaus Auswirkungen. Also es gibt seit vielen Jahren Bemühungen, aus dem Labor herauszukommen, und die UZH ist da tatsächlich auch federführend in ganz verschiedenen Bereichen, dass wir nicht nur bestimmte Fähigkeiten einmal messen im Labor unter kontrollierten Bedingungen und dann nie wieder, und dann Aussagen darüber treffen, wie geht's denn älteren Menschen oder jüngeren Menschen, sondern dass wir tatsächlich mit Hilfe auch von Technik als Alltagsbeobachtung quasi über eine längere Zeit bei den Menschen dabei sind und dort Daten erheben. Die WHO hat zusammen mit dieser neuen Definition nämlich auch gefordert, dass man neue Metriken, also neue Messwerte und die sozusagen analog sind zu dieser Definition, dass das mit einfließen muss in die Forschung, damit ich überhaupt Kennwerte darüber habe, machen denn Leute das, was ihnen wichtig ist? Und wie sieht es denn aus mit diesem neuen Modell des gesunden Alterns? Und zwar auch nicht nur in der Schweiz oder in Deutschland, sondern in den unterschiedlichen globalen Regionen. Also auf die Forschung.
Konkreten Einfluss auf, wie geforscht wird, welche Fragen das man stellt.
Ja. Noch nicht überall natürlich. Mhm. Ich finde, wir sind da sehr gut aufgestellt hier. Mhm. Das darf man ja hier sagen. Aber das ist tatsächlich etwas, was natürlich auch unterstützt wird durch technologische Entwicklungen, auch durch künstliche Intelligenz schlussendlich.
Ja. Mhm. Jetzt ist es ja eben so, wir haben gesagt, gesund älter werden heißt nach der WHO noch das tun können, was man gerne tun möchte. Jetzt, als Sie das so erklärt haben, mit den, man kann jetzt besser schauen, was die Leute so machen, habe ich mich auch gefragt, ja, wissen wir überhaupt, was wir noch tun wollen? Wissen das die Leute überhaupt? Sind wir überhaupt so gut informiert über uns selber? Was zeigen so vielleicht auch die Studien, die Sie machen, da in diesem Bereich?
Ja, also ich denke, was wir typischerweise machen, ist, dass wir Leute zum Beispiel danach fragen, was sind Ziele, die sie haben. Also was sind Dinge, die sie in näherer oder in mittelfristiger Zukunft noch erreichen können möchten. Und wir haben kürzlich bei der Scientifica, auf diesem Wissenschaftsfestival, was hier in Zürich stattgefunden hat, auch die Leute, die da gewillt waren mitzumachen, auch gefragt, warum sie eigentlich lange leben wollen würden. Was würden sie noch gerne machen wollen? Und die Antworten dort deckten sich eigentlich mit den Antworten, die man bekommt, wenn man gerade auch im höheren Erwachsenenalter danach fragt, was ist denn ihnen wichtig? Da steht an vorderster Stelle Gesundheit, Autonomie und soziale Beziehungen noch pflegen zu können. Und das war mit einer der Hauptantworten, Zeit mit den Kindern und den Enkelkindern. Ich glaube, die Ehepartner wurden da auch genannt. Aber so, also das Soziale stand sehr im Vordergrund, aber auch noch aktiv zu sein, zu reisen. Und das deckt sich mit der Erforschung. Also man kann durchaus Leute fragen und die wissen, was ihnen wichtig ist in den meisten Fällen. So.
Ja. Gut, das ist individuell, die Leute wissen, was sie wollen, sagen sie. Das ist da schon mal sehr gut und sehr viel. Jetzt ist die Frage natürlich auch, wie sieht es denn mit dem gesellschaftlichen Umfeld aus? Gibt die Gesellschaft jetzt auch, so wie sie organisiert ist, den Leuten auch im Alter genügend Gelegenheiten, eben das zu tun, was sie wollen? Oder was Sie als wichtig erachten?
Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist Luft nach oben. Also die WHO hat auch definiert, und das ist nicht nur die WHO, sondern das findet man ja auch bei vielen Playern in der Schweiz, sei es Pro Senectute oder andere Organisationen, dieses Stichwort altersfreundliche Städte, altersfreundliche Gemeinden. Die Universität Zürich ist ja mit als eine der ersten im jetzt, zitieren Sie mich nicht falsch, also ich wollte es nicht falsch zitieren, im deutschsprachigen Raum als altersfreundliche Universität ausgezeichnet worden. Das ist momentan noch ein Versprechen, eine Vision. Es ist noch nicht an allen Stellen umgesetzt. Ich denke, wir müssen als Gesellschaft an vielen Stellen auch mal fragen, was fehlt denn Ihnen, und dabei auch die Vielfalt akzeptieren, damit Sie sich gut alternd fühlen, damit das für Sie eine altersfreundliche Stadt ist. Und ich meine, die Stadt Zürich hat ja in ihrem Altersleitbild das gemacht. Man konnte sich ja einbringen und sagen, was wäre denn wichtig. Es laufen viele Initiativen auch, Bürger und Bürgerinnen mit einzubeziehen und das nicht nur so von oben herab zu definieren. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und da müsste man aber auch in verschiedenen Bereichen angucken, in der Bildung? Gibt es da genügend Partizipationsmöglichkeiten, in der Politik, aber im
Körperlichen? Können wir das noch ein bisschen konkreter machen? Was gäbe es denn? Also wir haben zum Beispiel die Senioren-Uni, die sehr beliebt ja. wäre. Das ist genauso eine Möglichkeit, um im Alter noch aktiv zu bleiben, was zu machen, sich weiterzubilden. Ja, könnte man so ein paar Punkte ansprechen, die es so bräuchte, für, dass die Gesellschaft altersfreundlicher wird?
Das fängt mit den Inhalten an. Also werden die Inhalte, die dort präsentiert werden, trifft das Themen, die von Interesse sind für, also deckt das auch das vielfältige Interessenspektrum ab. Wir wissen zum Beispiel, dass es ganz wenig E-Learning-Angebote gibt, die speziell für die Altersgruppe 65 plus entwickelt worden sind. Wir haben hier an der UZH im Rahmen der Seniorenuniversität ein solches Angebot, was jetzt in der Entwicklung ist und finden sich Zugangsmöglichkeiten, sei es digital oder in Präsenz, die auch wieder altersfreundlich gestaltet sind. Es hilft nämlich nicht, wenn ich nur Modelle nehme, die ursprünglich für Teenager oder für jüngere Erwachsene entwickelt wurden und dann sage, so und jetzt hier 65 plus, Sie dürfen auch mitmachen, sondern man muss dann schon hingehen und gucken. Also das ist ein Punkt. Inhalte, Zugänglichkeit, ganz viele Faktoren. Wann findet sowas statt? Also was sind die Uhrzeiten? Was sind sozusagen auch die Beteiligungsmöglichkeiten?
Da also gibt wir reden jetzt relativ viel. Sie haben jetzt von der Senioren gesprochen, wie die Angebot noch verbessern könnte sozusagen.
Beziehungsweise was gerade schon auch passiert.
Ja, also zum Beispiel natürlich, dass man das aus der Ferne verfolgen kann, wäre natürlich ein großer Mehrwert, dass man nicht unbedingt nach Zürich kommt. Ganz das für viele Leute, die weiter weg sind, die zum Beispiel nicht mehr so mobil sind. Ja. Und gibt es noch, wenn wir so ein bisschen breiter schauen in die Gesellschaft, was kommt Ihnen da noch in den Sinn, wo man auch noch Fortschritte machen könnte?
Also bitte. Ja, also ich denke mir, das Thema, was wir noch gar nicht adressiert haben, ist eigentlich Wohnformen im Alter. Und wenn wir dann den Schritt weitergehen, wenn wir irgendwann Pflege benötigen. Und ich glaube, das ist auch immer einer der Punkte, der es schwierig macht, dort etwas Gutes für sich zu finden. Und ich finde, da sind wir überhaupt noch nicht innovativ genug. Also wirklich, es gibt ja Modelle auch, wo man Generationenhäuser testet, andere Sachen. Aber ich finde, wir dürfen da viel, viel mutiger sein, auszuprobieren, wie wir dann so die letzten Jahre verbringen möchten. Da gibt es auch noch zu wenig Forschung in dem Bereich.
In welche Richtung könnte das gehen? Was sehen Sie da für Möglichkeiten?
Es gibt ein sehr schönes Projekt in Essen, da gibt es wirklich ein Generationenhaus, wo gerade hier ein Film, der demnächst Premiere hat, vorgestellt wurde. Und dort ist es so, dass wirklich jung und alt zusammenwohnen im gesamten Haus, aber es hat dann auch eine Ebene, wo eine Pflege-WG drin ist. Ja. Und das ist eine sehr interessante Mischung. Das sind zwei ältere Damen, die auch schon Demenz haben und das sind jugendliche Menschen mit geistig und körperlicher Behinderung und dann wird die Interaktion begleitet und man sieht doch eine sehr schöne Lebensqualität dort, weil was Familiäres entsteht. Das ist jetzt ein Projekt, was evaluiert wird und das ist nur ein Beispiel, aber es ist kein klassisches Beispiel. Und ich finde, wir dürfen uns trauen aus diesen klassischen Beispielen, da können wir noch zu Hause gepflegt, dann geht es irgendwann ins Pflegeheim, rauszugehen und ganz andere Modelle zu probieren.
Und wo kommt die Dynamik her dafür? Macht das der Staat? Wer macht das? Das muss ja jemand organisieren, das muss man bezahlen.
Genau. Und das ist so, also je nachdem hat ja jede Person irgendwie auch das Recht auf eine gewisse Pflege. Und wenn man das poolt und gut anlegt, kann man daraus dann auch eine Pflegekraft, die alle betreut, wieder erstatten. Aber man kann auch Erstattungsmodelle neu denken. Man muss ja nicht immer nur das nehmen, was da ist. Also ich glaube, wir müssen uns bei solchen Dingen auch mal trauen, mutig zu sein und zu sagen, das wäre was, das probieren wir aus, das evaluieren. Und wenn das funktioniert, dann müssen sich auch Erstattungen und andere Dinge ändern.
Aber da kommen die Impulse, könnten auch aus der Wissenschaft dann kommen, jetzt für solche Ideen zum Beispiel. Also ich finde, gerade mein Schwiegervater war jetzt so in einer Pflege und da waren einfach nur alte Leute. Ja. Das war alles sehr schön, aber du bist ja nur um alte Leute und das ist ganz das was war anderes. Da ganz anders, und die junge Menschen haben ja oft einen sehr guten Zugang zu Eltern, also einen entspannten auch. Das klingt für mich jetzt eigentlich sehr vielversprechend, aber das muss man da auch mal machen halt. Man muss das mal ausprobieren. Ja. Und das scheint man noch nicht so weit zu sein, hat man oft den Eindruck.
Bildung, ein Thema, Wohnformen, ein anderes. Wie sieht es mit der Arbeit aus? wir haben jetzt unter anderem auf dieses Dossier, auf dieses letzte UZH-Magazin einen Leserbrief einer Dame, die 69 ist, geschrieben bekommen. Sie schreibt, sozial aktiv sein, fit, sich fit machen, joggen, weiß nicht was, ist ja schön und gut. Das Problem ist struktureller Natur. Es gibt eben zum Beispiel, kennt sie, hat sie geschrieben, ganz viele Leute, die müssen ihre Forschungsprojekte altersbedingt einfach ad acta legen, obwohl das sie nicht abgeschlossen haben, weil halt die Altersguillotine zuschlägt. Ist das jetzt in einer Gesellschaft, wo wir auch länger fit sind tatsächlich, auch immer älter werden, müssen wir da eben das Thema Arbeit auch neu denken? Wie sehen Sie das?
Unbedingt. Unbedingt. Da gibt es ja tatsächlich auch, wenn man sich anguckt, wie vielfältig das Alter überhaupt ist, dann macht es schon mal gar keinen Sinn, von dem Alter zu sprechen. Mhm. Es macht auch keinen Sinn, von der Gruppe 65 plus zu sprechen, weil das einfach eine sehr heterogene Gruppe ist. Ja. Und wenn ich so weit dann schon bin, dann ist es nicht mehr weit zu denken, ein fixes und für alle gleiches Pensionsalter macht eigentlich aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnis und der Datenlage keinen Sinn oder wenig Sinn. Mhm. Und es gibt viele, wir hatten kürzlich am Gerontologietag der Universität Zürich auch Expertinnen und Experten, die selber über die klassische berufliche Tätigkeit hinaus sehr aktiv sind und sehr diskutiert haben, was bräuchte es denn eigentlich an Modellen und an gesellschaftlichen Angeboten, um tatsächlich auch nach der klassischen beruflichen Phase sich noch einbringen zu können und tätig zu sein. Das Beispiel mit den Forschenden und den Professoren ist eins, was im angloamerikanischen Raum so nicht existiert. Die dürfen noch viel länger. Ich denke aber ja, also auch Arbeit neu zu denken insgesamt, aber dann auch im ganzen Lebensverlauf.
Das heißt?
Also es gibt an verschiedenen Stellen, momentan haben wir, es gibt ja diesen Begriff der Rush-Hour des Lebens, den haben Sie vielleicht schon mal gehört. Mhm. Ich meine, man hat irgendwann im Alter, kriegt man Kinder, muss sich beruflich etablieren, man hat Stress pur, also prädestiniert für chronischen Stress. Und dann, wenn man eigentlich die Kinder aus dem Haus und man vielleicht wieder mehr Zeit hat, dann erzählen mir immer mehr Leute, dass sie dann beruflich gar nicht mehr so gefragt sind.
Ja.
Das auch auf eine Art mit vielleicht so einem Gedankengang von Zeitkonten oder anderen flexibleren auch Arbeitsmodellen immer mal bedarfs- und kontextabhängig zu reduzieren, um dann wieder hochzumachen, das möglich zu machen. Das ist mir schon klar, das muss alles finanziert werden, aber ich denke, das ist möglich. Auch da müsste man viel mutiger sein.
Mhm. Eben, Sie haben gesagt, die Gruppe 65 plus ist sehr divers,
ja.
Aber in unseren Köpfen ist sie doch eigentlich viel weniger divers.
Ja.
Wie kommen wir dahin, dass wir die Diversität in unsere Köpfe kriegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, auch da muss man darüber nachdenken. Offensichtlich reicht es nicht, wenn wir das hier so finden an der Uni Zürich als Alternsforschende, wenn wir diese Daten haben, wenn wir das in der Lehre porträtieren. Ich finde, wir müssen ältere Menschen und die Vielfalt auch von Lebensmodellen sichtbarer machen. Ich bin keine Marketing-Expertin und auch keine Kommunikationsexpertin. Aber ich sehe das auch so, dass wir da immer noch viel auch mit sehr einseitigen Stereotypen zu kämpfen haben. Und die sind oftmals negativ, aber sie sind auch im Positiven falsch. Also ich sage immer meinen Studierenden, es sind auch nicht alle, nur weil sie älter sind, plötzlich ganz weise. Das stimmt leider auch nicht. Es braucht ein bisschen mehr als nur, dass man älter wird. Aber es sind auch nicht alle Älteren nicht mehr lernfähig und haben keine Lust mehr und wollen nichts mehr machen. In beide Richtungen ist es nicht gedient, wenn man so ein einseitiges Bild hat. Und ich bin da noch nicht, habe da noch keine gute Antwort gefunden, außer dass man immer solche Veranstaltungen wie hier, erzählen Sie es weiter, dass man noch mehr Aufmerksamkeit, aber dafür muss man auch das Alter in seiner Vielfalt sichtbar machen wollen als Gesellschaft.
Was ich mich gefragt habe, was ich fragen möchte, ist, könnte die Demografie uns da ein bisschen helfen, weil es jetzt die Babyboomer dann in Pension gehen, das sind dann auch ganz viele, also es fehlen dann wahrscheinlich plötzlich auch Arbeitskräfte, wo man dann denkt, ja vielleicht wäre es noch schön, wenn jemand noch ein bisschen länger arbeitet, vielleicht auch zu einem geringen Pensum mit einer anderen Rolle. Wie müsste man sich das ja auch vorstellen? Man will ja vielleicht nicht mit 70 im gleichen Ausmaß arbeiten, im gleichen Stress arbeiten wie mit 50. Was würde sich denn da ändern oder was gäbe es da für Ideen, wie man das vielleicht auch anpassen könnte?
Können Sie vielleicht etwas dazu sagen?
Ich glaube, wir müssen da aufpassen, dass wenn wir von der Demografie kommen, dann kommen immer wieder diese ganzen generalistischen Entscheidungen. Jetzt ist das Rentenalter nicht 65, ja. Jetzt ist es 67. Und dann ist irgendwann 68, irgendwann ist es 70. Darum sollte es gar nicht gehen. Ich glaube, das, was wir versuchen, hier auch beide rüberzubringen, ist, dass es individuelle Entscheidungen sein dürfen. Und ich glaube, das müssen Angebote sein und das muss der Respekt sein, dass diese Person auch wirklich etwas beitragen kann. Und dann kann die Person auch entscheiden, ob sie möchte, weil sie die Zeit reinstecken möchte, ob sie es vielleicht auch finanziell braucht. Also dieses Thema haben wir ja noch gar nicht im Moment adressiert. Das ist ja alles schön und gut, aber man muss ja auch das Geld verdienen, um sich dann ein gutes Alter gestalten zu können. Und ich glaube, hier müssen wirklich individuelle Wege offen sein. Und dazu neigen wir nicht, wenn wir demografisch und sozialmedizinisch denken. Denn dann ist es immer one size fits all.
Das ist ein anderer Aspekt, der mich auch noch interessieren würde. Wenn wir jetzt das Alter uns anders sehen im Alter, werden wir uns ja auch anders verhalten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, ah gut, ich bin ja auch mit 65 oder 70, kann ich zum Beispiel noch was Neues lernen. Also gehe ich an die Senioren-Uni oder ich investiere noch mal was beruflich mit 60. Würde man oft ja vielleicht nicht mehr machen, wenn man denkt, ja, nützt mir ja nichts für 5 Jahre oder Arbeitgeber würde das vielleicht auch gar nicht mehr bezahlen. Was könnte sich denn da Positives verändern, wenn wir ein bisschen unser Altersbild ein bisschen verändert, eben, dass ihr auch noch als Chance seht, auch vielleicht eine längere Perspektive haben, die wir ja tatsächlich haben, wenn wir über 80 werden im Durchschnitt, also ist ja mit 65 noch ziemlich viel übrig auch, da, dass man noch gestalten kann.
Also Altersbilder ist sowieso ein ganz zentrales Thema. Wir wissen, dass die individuellen Altersbilder, aber auch das, was man selber so als Stereotype an dieses Alter oder an bestimmte Altersgruppe stellt, dass das markante Auswirkungen hat. Sie haben es gesagt, das hat extreme Auswirkungen auf das eigene Verhalten. Wir wissen, dass Menschen, die ein positiveres Altersbild haben, sich eben anders verhalten. Und ehrlich gesagt, nicht nur das, die leben deutlich länger. Das ist über und über repliziert. Das ist nicht einfach nur nettes Detail, ob ich jetzt ein positives oder ein negatives Alternsbild habe, das geht so weit, dass das mein Verhalten so viel beeinflusst, dass ich dann bis 7 bis 15 Jahre, je nachdem, welche Daten man anguckt, länger lebe. Damit habe ich schon mal viel gewonnen und sollte eigentlich auch die Aufmerksamkeit haben von Politik und Gesellschaft. Das ist also ganz zentral. Und da müssen wir eben gucken, diese Differenziertheit herüberzubringen und auch vielleicht im Sinne von dem ressourcenfokussierten Blick aus Sicht der Praxis in der Medizin, aber auch als Psychologen gucken, wo und wie kann ich unterstützen, wenn jemand vielleicht in einer ziemlich herausfordernden, objektiv herausfordernden Situation, das ist schwieriger, dann ein positives Alternsbild sicherlich zu haben. Wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre es alles nur rosarot. Claudia Witt hat das gesagt, mit zunehmendem Alter, es gibt mehr Probleme. Aber man kann, und das wissen wir auch, den Fokus sehr stark auf die Ressourcen legen. Und es gelingt auch sehr vielen älteren Menschen noch sehr lange.
Gut, machen wir einen Schnitt, einen kleinen. Gesund altern, die Perspektive darauf, mit der Digitalisierung gewinnen wir da einen neuen Blick. Die digitalen Zwillinge. Wir sind jetzt, das ist so eine Möglichkeit, Gesundheit zu gesundes Altern zu ermöglichen. Wie genau, das müssen wir jetzt noch, das müssen Sie uns dann erklären, Frau Witt. Die digitalen Zwillinge, vielleicht können Sie zuerst mal sagen, um was geht es eigentlich überhaupt?
Also ich nehme Sie jetzt alle mit in die Zukunft. Wir müssen wirklich in die Zukunft denken, weil das gibt es so noch nicht. Und die Idee eines digitalen Zwillings ist einfach die Abbildung einer realen Situation als Software. Also das ist wirklich nur Computercode. Das ist nicht das gleiche wie ein Avatar, der uns abbildet, wo ich in 10 Jahren nur noch mit meinem Avatar vor Ihnen stehe. Sondern das ist erstmal wirklich im Computer drinne. Das ist sehr komplexe Software, die zum Beispiel meine einzelnen Zellen abbildet. Wie mein Herz aufgebaut ist, wie mein Blutkreislauf aufgebaut ist, wie mein Blutzucker sozusagen ab- und aufgebaut wird. Und das von mir als Person. Aber um sowas zu kriegen, brauche ich erstmal natürlich sehr viele Daten. Und da muss jeder einzelne Algorithmus entwickelt werden. Und das trainiere ich auf Daten von vielen anderen Menschen, weil ich muss ja wissen, ob das, was ich dort prädiktiere in die Zukunft, wirklich wahr ist. Und das sehe ich nur, wenn ich dann sehe, ob das bei der Person eintritt oder nicht. Dann muss ich aber so einen digitalen Zwilling mit ganz vielen meiner eigenen Daten füttern. Und jetzt rede ich nicht nur über die Daten, wenn ich beim Arzt war, sondern ich rede auch um Umgebungssensoren. Also der Sensor würde jetzt merken, dass ich auf der Stelle stehe. Und so auf der Stelle stehen ist auch nicht ganz so gesund. Ein bisschen bewegen ist besser. Er würde auch wissen, was ich gegessen habe, indem ich ein Foto von meinem Essen hatte. Dann hat er gleich schon meine Kalorien und Nährstoffe ausgerechnet. Aber auch, wie ich mich auf meiner Computertastatur bewege oder wie meine Stimme bei der Stimmerkennung ist. Vielleicht bin ich ja heute ein bisschen depressiver als sonst. All diese Daten gehen dort mit rein, bis zu Körpersensoren, wo wir Blutzuckersensoren haben, die direkt reingegeben werden. Was kann ich damit machen? Ich kann sozusagen prädiktieren, ich modelliere etwas. Das ist nie die echte Realität, aber wenn meine Modelle gut sind, dann kommt es nah an die echte Realität. Das ist
eine Simulation unserer selbst, eine Medizin.
Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, jetzt habe ich vielleicht heute viel gesessen, und jetzt kann ich gucken, wenn ich jetzt noch 10.000 Schritte gehe, ob das mein Krebsrisiko wirklich reduziert oder nicht. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber was eigentlich eine Möglichkeit ist, weshalb die Medizin da so hinterher ist, ich habe jemanden, der hat eine Krebserkrankung und ich kann jetzt verschiedene Therapien testen an dem digitalen Zwilling und kann gucken, welche die bessere Wirkung und weniger Nebenwirkungen hat. Und da wird, glaube ich, unser Interesse bei allen sehr groß, weil dann wird die Therapie individueller, verträglicher und wirksamer. Ich kann auch Diagnosen stellen. Wenn ich die Symptome habe, kann ich projizieren, was das am ehesten als Diagnose ist. Also das sind so die Einsatzgebiete.
Ja, und eben die Prävention interessiert uns ja hier besonders. Also wenn es ums gesunde Altern geht, wie, wenn man jetzt das runterbricht, wie könnte uns dieser digitale Zwilling, der jetzt auch in dieser Hinsicht hält, was kann er uns sagen, wie kann er uns begleiten dann in Zukunft? Ja. Das ist ja eine Zukunftsperspektive, die gibt es ja in dieser ausgeklügelten Art, wie Sie es beschrieben haben, ja noch nicht. Ja.
Genau. Nein, ich habe wirklich die große Hoffnung, dass wir sehr individuelle Ratschläge dort bekommen. Ich will nicht hören, ich muss mich 2,5 Stunden in der Woche bewegen, sondern ich möchte gerne ganz konkrete Tipps, was ich jetzt heute, wenn ich hier abends nach Hause komme, noch machen kann. Und der weiß dann auch, was ich gerne mache, was mir vielleicht gleichzeitig hilft, noch meinen Muskel aufzubauen, was für gesundes Altern auch gut ist. Und ich will auch beim Risiko sehr viel mehr wissen, wie die verschiedenen Dinge zusammenspielen. Wir wissen ja jetzt nur, wenig Bewegung ist ein Risiko. Bestimmte Ernährungssachen sind auch eher ein Risiko. Aber wenn ich das eine verbessere und das andere vielleicht nicht, weil ich es mir trotzdem noch gönnen möchte, wie verändert sich dann mein Risiko? Also sehr viel komplexere Berechnungen und sehr viel individuellere Tipps. Bis zu dem hin, wenn das mal ganz ausgereift ist, vielleicht erledigt er auch meine Einkaufsbestellungen für mich, dass ich nur das im Kühlschrank habe, was ich mag, aber was auch gesund für mich ist und gar nicht dann die Dinge, die ich vielleicht nicht essen sollte, auch noch im Kühlschrank habe.
Also sind individuelle Tipps und andererseits auch Informationen dann für die Ärztin oder für den Arzt. Also,
genau. Aber bei der Prävention, das ist jetzt der Unterschied, gehen wir schon davon aus, dass das etwas wird, was zwischen mir und meinem digitalen Zwilling mehr wird. Währenddessen bei der Behandlung gehen wir davon aus, und das geht auch die Schweizer Bevölkerung von aus, dass das etwas ist, was ihr medizinisches Personal mitnutzt. Aber für die Prävention, der Arzt hat eben nicht viel Zeit dafür, kann das ganz viel ersetzen. Aber es muss dann auch wirklich gut sein. Also wir dürfen da auch einen gewissen Anspruch dran haben.
Ich möchte noch kurz auf diese Individualisierung eingehen, weil das ist ja ein, es scheint mir sehr wichtig zu sein, also eben, dass man sagt, ja, sie sollten aufhören zu rauchen oder sie sollten jeden Tag 10.000 Schritte gehen. Viele Leute haben darauf keine Lust, die machen das sowieso nicht. Jetzt vielleicht auch aus psychologischer Sicht, also so allgemein. Aber Sie, was Sie ja wissen, anpreisen ist, dass wenn das ein bisschen präziser ist, wenn es eben auch berücksichtigt, was ich gerne mache, dass ich dann vielleicht auch tatsächlich eher tue. Wie sehen Sie das,
Frau Röcke? Ich kann das nur unterschreiben, das ist genau passend zu dem, was wir auch aus der gesundheitspsychologischen Forschung wissen. Wir alle wissen ja grundsätzlich, am besten wäre es, wir würden uns ganz viel bewegen und ganz gesund essen und trotzdem machen das ja nicht alle ständig. Warum? Es ist eben gar nicht so leicht, von so einer Intention in so ein Verhalten zu kommen und da gibt es verschiedene Überlegungen. Claudia Witt ist selber da mit Expertin auf dem Gebiet, dass ich dann kontextabhängig auch gucken kann. Sie haben den Hund erwähnt. Gibt es einen Hund? Gehen die Leute quasi sowieso ständig raus? Sind dadurch schon aktiver? Wohnt man über mehrere Etagen? Fährt man grundsätzlich Velo oder ist man eher eine Autofahrerperson? neben all dem muss ich sozusagen ja ganz unterschiedlich oder kann ich unterschiedliche Dinge vorschlagen. Und dann, woran es meistens hapert, ist, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. Jetzt regnet es, eigentlich ist gerade so schön, die Netflix-Serien sind so spannend. Jetzt, da ruft noch der Roger an und möchte noch zum Znacht. Dann gibt's Wein, ist nicht so gut. So, und dann kann ich ja gucken, dass ich mir vorher überlege, jetzt wird das aber so eine Woche. Da weiß ich jetzt schon, zum Beispiel in den Ferien, da gönnen wir uns in der Regel alle ein bisschen mehr und versuchen es hinterher wieder zu kompensieren. Ich kann das ja auch, das ist ja nicht starr. Wir wissen in der Psychologie, es hilft sich dann Pläne zu machen, auch das, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt da an der Stelle vielleicht mir was gönne oder wenn das schwierig wird, was ist denn mein Plan B drumherum? Also wie gehe ich damit um mit bestimmten Herausforderungen? Es bleibt aber nicht ganz leicht, sonst würden wir alle viel mehr joggen und viel gesünder essen und viel aktiver sein. Aber aus psychologischer Sicht wissen wir, nur das zu wollen reicht noch nicht. Ich muss mir schon auch überlegen, wie setze ich das eigentlich um? Und da hilft halt tatsächlich das Umfeld zu kennen und auch die Präferenzen zu kennen. Und zum Beispiel wohne ich mit jemandem zusammen, der auch raucht, dann ist es viel schwieriger aufzuhören mit Rauchen. Oder bin ich in einem rauchfreien Haushalt? Und all das hilft, denke ich, dieser Individualisierung schlussendlich. Und je individueller passend das ist, desto mehr komme ich auch da rein, dass es nicht von diesem One-Size-Fits-All, desto mehr passt es auch zu den möglichen Hindernissen in meinem Alltag, die man dann umgehen kann.
Und dieser digitale Zwilling, der würde diesen individuellen Umgang unterstützen dann auch.
Also letztendlich macht man das ja jetzt schon ein bisschen. Wir haben zum Beispiel eine App zu Distress bei Menschen, die eine Krebserkrankung haben, gehabt. Da haben wir einen Chatbot drin gehabt. Da haben wir das aber alles noch händisch programmiert, ganz viele Dialoge. Und je nachdem, wie der Mensch eine Frage beantwortet hat, hat er dann einen sehr viel passenderen Vorschlag für sich bekommen. Das wird in Zukunft alles durch die künstliche Intelligenz gemacht. Genau, das sind dann diese Chatbots, die wir nicht so gut finden, wenn wir irgendwo anrufen und in der Bank was erledigt bekommen wollen. Aber das wird alles besser, das definitiv.
Ja, es tönt natürlich sehr anspruchsvoll, wenn man sich vorstellt, dass man die ganze Physiologie, unser komplexes, das biologische komplexe Zusammenspiel in unserem Körper abbildet in so einer Simulation. Wie weit sind wir denn noch davon entfernt? Also wie realistisch ist sind solche digitalen Zwillinge?
Also ich würde sagen, wenn man jetzt im Ganzen denkt, haben wir nur Bruchstücke davon. Das heißt nicht, dass wir nicht schon sehr viel mehr könnten. Aber da kommt jetzt natürlich der ganze Bereich mit rein. Wir sind in der Medizin und nicht im Bankwesen und anderen Dingen. Das heißt, wir haben komplett andere Regularien. Und das nennt man dann auch Medizinprodukte. Na, da wird so ein Computercode ein Medizinprodukt. Das heißt, man muss bestimmte Studien machen, man muss bestimmte Registrierungsverfahren. Das ist alles noch nicht schnell genug für das Tempo, was Software hat. Na, also das ist ausgelegt auf irgendwelche EKG-Geräte oder solche Dinge, die stabiler bleiben und nicht auf die Veränderungen, die wir in Software haben. Also auch da müssen wir uns bewegen, dass das schneller wird, sodass einfach aus regulatorischen Gründen viele Dinge auch länger dauern, als sie brauchen. Aber wir wollen sie ja auch sicher in der Bevölkerung haben. Na, das hat immer zwei Seiten. Wir können jetzt nicht sagen, es dauert alles so lange und deshalb haben wir es nicht. Wir wollen ja das, was wir haben, auch sicher haben. Es geht ja um Bereiche unserer Gesundheit.
Ja, jetzt ist der Moment da, wo Sie ins Spiel kommen, liebe Gäste, liebes Publikum. Wir möchten nämlich eine kurze Umfrage starten. Digitale Zwillinge, quasi eine Simulation seiner selbst, um Tipps zu generieren, um Ärztinnen und Ärzten Informationen über den Gesundheitszustand zu geben, um Prävention zu betreiben. Wir möchten von Ihnen gerne wissen, würden Sie das machen? Wären Sie interessiert an einem solchen Gegenüber, einem virtuellen? Ich bitte alle diejenigen, die sich... Ja? 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 Mhm.
Ja?
Ich glaube, das wäre genau ein Punkt, den wir dann diskutiert haben.
Bei unserem Zukunftsszenario sagen wir, das ist in 20 Jahren geregelt. Und der Staat hat eine Verantwortung. dieses auch zu tun. Na, weil sonst bleiben wir genau immer bei dem Thema Datenschutz hängen und auch, wem gehören die Daten? Das nächste große Thema.
Auch in der Forschung.
Auch in der Forschung ein riesiges Thema. Aber damit beschäftigen wir uns jetzt die nächsten Jahre. Das wird dann, wenn das da ist, hoffentlich alles geregelt sein. Also wir gehen jetzt in dem Szenario davon aus,
dass es geregelt ist. Ihre Daten sind sicher. Ihre Daten sind sicher, genau. Ja. Also jetzt. Ja, okay.
Ja. Genau, also Sie dürfen, Sie stellen genau die richtigen Fragen, weil das sind alles Entscheidungskriterien. Bei unserem Zukunftsszenario, und das ist auch eine Empfehlung, die wir an die Politik haben, der Mensch muss entscheiden dürfen. Und da muss es auch die Möglichkeit geben, so viel will ich. Ne? Das heißt, ich gebe auch nur meine Umgebungsdaten mit rein oder ich gebe sie nicht mit rein. Immer in dem Wissen, dass ich vielleicht eine ungenauere Vorhersage kriege, wenn ich weniger Daten kriege. Aber es sollte eine Entscheidungsfreiheit geben, wie Sie ihn nutzen, wie lange Sie ihn nutzen und für was Sie ihn nutzen.
Das gute Frage.
Ist, genau, das ist das, was Sie dann abwägen. Sie werden aufgeklärt, was Sie kriegen, wenn Sie mehr geben, als wenn Sie weniger geben. Und Sie dürfen entscheiden. Das ist unser Vorschlag für das Szenario. Der, sozusagen der Mensch im Driver's Seat, wie man so schön sagt, und nicht die Maschine.
Genau.
Das ist dann der, die kriegen die Sie aber von einem Arzt, der müde ist, auch. Ich bin ja auch nicht immer gleich gut.
Also ich glaube, jetzt genug nachgefragt. Wir müssen jetzt diese Entscheidung fällen. Wir sind nicht komplett informiert. Das ist nicht möglich. Das ist ja oft so im Leben. Und jetzt, also wer würde jetzt mal so in diesem Stand des Wissens diesen digitalen Zwilling nutzen von Ihnen? Hand hoch, bitte. Ja, die sind vielleicht ein bisschen höher. Die so, was ist das Hälfte, ungefähr?
Hälfte, würde ich
knapp,
sagen.
Gute Frage. Oder? Knapp die Hälfte.
50-50, würde ich sagen.
Ja. Ah. Oh, man war auch noch gut. Euch vergessen wir nicht. Ja.
Also ich würde sagen, knapp die Hälfte.
Knapp die Hälfte.
Und jetzt hat ja, haben Sie, Claudia Witt, ja tatsächlich eine Befragung der Schweizer Bevölkerung gemacht, ob Sie das nutzen würden oder nicht. Was ist dabei rausgekommen?
Genau, also wir haben wirklich ein Video aufgeschaltet und den digitalen Zwilling erklärt. Und die Umfrage ist repräsentativ. Und es sind 62% der Schweizer Bevölkerung, die ihn nutzen würden. Es sind etwas mehr Männer, da sind es 68% als Frauen, da sind es 55%. Und ganz spannend, wir haben dann nach ChatGPT gefragt, ne, dem Sprachmodell. Und diejenigen, die ChatGPT nutzen, da sind es 80%.
Also es sind einfach technologieaffinere Leute, die
mehr,
offener sind. Für,
ja. Oder einfach gelernt, dass das was ist, was spannend sein kann. Und jetzt habe ich mir nochmal angeguckt, wie ist es in der Altersgruppe ab 65? Das ist sogar mehr, das sind 67%. Wir haben den digitalen Zwilling aber auch sehr stark zur Unterstützung der Behandlung dargestellt. Na? Und man hat natürlich mehr Krankheiten, wenn man älter ist und will natürlich präzisere Behandlung auch haben. Also das macht deshalb sehr viel Sinn in der Umfrage. Und die Idee von den meisten war, dass es zusammen mit dem medizinischen Personal für die Behandlung genutzt wird. Und es sind so 60%, die auch sagen, dass das Lebensstiländerungen mit sich verbessern könnten. Also der Blick im Moment ist noch sehr viel stärker. Es kann mir helfen, die richtige oder beste Behandlung für mich zu kriegen.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Christina Röcker? Würden Sie so einen digitalen Zwilling sich zulegen wollen?
Ich finde, es ist eine total interessante Zukunftsvision. Ich glaube, ich bin bei der Dame, die hier gefragt hat. Ich würde mir auch nicht gut vorstellen können, über einen undefiniert langen Zeitraum all dieses Messen zu machen. Aber ich würde in diese Vision einbauen, dass man irgendwann auch so weit ist, dass man über einen bestimmten Zeitraum, ich greife jetzt mal aus der Luft heraus, sehr intensiv Daten sammelt und dann sozusagen vielleicht auch diese Modelle so weit lernen können, dass man nicht immer in der gleichen Intensität. Mir ist klar, dass dann, wenn dann wieder Umfeldveränderungen sind oder Veränderungen an mir, dass man dann einfalls wieder intensiver Daten einspeisen muss und sammeln muss. Ich glaube, was da auch bei wichtig ist, neben Prävention und Behandlung, dass man auch, wenn wir am Anfang haben wir gestartet mit, was ist Menschen wichtig, um zu entscheiden, zum Beispiel, ob eine Behandlung erfolgreich war, kann ich mit Hilfe solcher Daten und ja nicht nur den medizinischen Daten, sondern auch den Daten, wie aktiv ich bin, sozial, kognitiv, räumlich, damit auch eine viel bessere Aussage davon bekommen, kann ich eigentlich so und so viele Monate, Jahre nach Behandlung X wieder die Dinge tun, die mir wichtig sind. Und ich glaube, wenn man es in der Gesamthaft betrachtet, doch, dann könnte ich mir das vorstellen, dass ich mich damit näher beschäftige. Und
aber es sind ja schon sehr viele Vorbehalte, die Sie hier geäußert haben.
Nein, grundsätzlich, ich glaube, wir kommen da nicht dran vorbei. Ich glaube, dass viele Menschen sammeln eh solche Daten, sie nutzbar zu machen für den individuellen Gesundheitsverlauf, scheint mir. Doch, sehr.
Kann man vielleicht noch eine letzte kritische Frage jetzt von uns hier, die wir uns ja gestellt haben. Also das eine ist ja die ganze Datensicherheit, die ein Problem ist. Die andere ist ja auch, was passiert mit den Leuten, die das eben dann nicht wollen? Also bei uns wäre es wahrscheinlich die Hälfte im Moment, die das nicht machen würde. Was passiert denn mit denen? Haben die dann keine gute Gesundheitsversorgung mehr nachher? Was ist die Konsequenz?
Und ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Umfrage mit drin haben. Und es sind über 80% der Schweizer Bevölkerung, die sagen, es darf keinen Zwang zum digitalen Zwilling geben. Finde ich auch eine sehr schöne Aussage. Es war aber klar in unserer Frage, dass gegebenenfalls für die, die Nein sagen, die Versorgung nicht gleich gut sein wird. Und ich sehe da schon ein Problem, weil wir sind natürlich ja auch in der Ausbildung der zukünftigen Mediziner tätig. Und umso mehr Technologie wir reinbringen, umso weniger haben wir ja auch in die Erfahrung, Dinge mit weniger Technologie zu diagnostizieren und zu behandeln. Das heißt, in unseren Forderungen ist auch drin, es muss noch Gesundheitsversorgung für Menschen möglich sein, die keinen digitalen Zwilling wollen. Das heißt aber, ich muss auch noch Gesundheitsfachpersonen ausbilden, die ohne diese Technologie arbeiten können, was ja ein komplett anderes Lernen ist. Also es gibt auch nicht mehr jeder Arzt kann heute super toll ein Herz abhören, wie das früher ein Arzt konnte, weil wir haben ja auch dort Sonographie und andere unterstützende Technologien. Also bestimmte Fähigkeiten habe ich nicht gut, wenn ich sie nicht ständig übe. Und wie wir das hinkriegen, ehrlich gesagt, habe ich keine gute Lösung im Moment. Aber wir müssen es mitdenken, dass wir bestimmte parallele Systeme auch haben dann.
Gut, aber dann spart mir natürlich schon, dass das dann viel teurer sein wird. Da wird man es vielleicht aus Kostengründen nicht machen. Und es wird eben, wie Sie gesagt haben, also die einen werden eine schlechtere medizinische Versorgung haben, wahrscheinlich die nicht mitmachen.
Genau, aber es ist auch wieder, auch das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir mit diesen ganzen Technologien umgehen. Erstens müssen wir alle genug digitale Kompetenzen haben, um das einschätzen zu können, was da los ist. Aber das heißt, wir müssen eigentlich jetzt in die Bildung unserer digitalen Kompetenzen gehen, in allen Altersgruppen, meine inklusive die Junge genauso wie ihre. Und dann ist es so, es muss dann eine Entscheidungsmöglichkeit geben auf der Basis, dass wir auch verstehen, was wir entscheiden.
Gut. Sind wir gespannt. Die Digitalisierung, die spielt auch bei Ihnen eine Rolle in Ihrer Forschung, in diesem Moasis-Projekt. Sie haben nämlich auch einen Sensor entwickelt. Es geht eben darum, das Alltagsverhalten von Menschen zu erforschen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen und zu welchen Erkenntnissen sind Sie gelangt durch diese Forschung?
Sehr gerne. Also wir haben so ein kleines Messgerät entwickelt, den sogenannten U-Trail. Und der kann körperliche Bewegung misst der. Der misst auch mit Hilfe von GPS räumliche Bewegung. Und der hat auch ein Mikrofon, was zu vordefinierten Zeitfenstern sich ganz kurz anschaltet und kurze Audioaufnahmen macht. Sprache war schon ein Thema. Die Idee dahinter war, dass wir dadurch auch soziale Aktivitäten erfassen können im Alltag. Man kann das auch transkribieren und anhand dessen mehrheitlich, welche Art von Sprache wurde genutzt. Daraus kann ich Rückschlüsse ziehen über den kognitiven über die kognitiven Aktivitäten im Alltag, aber natürlich auch über soziale Interaktionen. Und wir haben das gemacht, weil wir wollten nicht ganz viele Sensoren mitgeben, sondern einen, der ganz viele Kernbereiche von Aktivität erfasst und der einem möglichst wenig Aufwand macht. Man musste den eigentlich nur abends an den Strom wieder anschließen. Und wir haben unterschiedlichste Dinge da schon herausgefunden. Zum Beispiel, dass Leute an Tagen zufriedener sind mit ihrem Leben, wenn sie vielfältigere Orte aufgesucht haben als sonst an einem typischen Tag. Wenn sie interessanterweise mehr sich passiv fortbewegt haben, was meistens damit zu tun hat, dass man weiter weg von zu Hause ist. Nicht der Medizinerin sagen, die Leute sind glücklicher, wenn sie sich nicht bewegen. Ja. Aber wir haben auch herausgefunden, dass wenn man sich kognitiv und sozial aktiv bewegt, dass das, wenn man das sozusagen macht, dass das nach einem halben Tag gut ist für das Denkvermögen. Mhm. Und dass das auch Effekte sind, die man von einem Tag auf den anderen sehen kann. Und was ich damit sagen will, wenn ich immer sage, das ist an Tagen so, wir fokussieren wirklich darauf, dass ich nicht sage, die Durchschnittsperson bewegt sich durchschnittlich so viel und dann ist das durchschnittlich so gut für Lebenszufriedenheit, sondern die Dynamiken im Alltag innerhalb von Personen was von Tag zu Tag schwankt. Wir haben selten jeden Tag die gleiche Laune. Wir sind selten jeden Tag gleich aktiv. Und wir sind auch selten jeden Tag gleich kognitiv aktiv. Und diese Vielfalt auch da abzudecken, zwischen Personen, aber auch über die Zeit innerhalb von Personen, das erlauben uns diese Studiendaten anzugucken. Und da kommen aber auch, sind wir gleich mit dabei, das ist, wenn man so möchte, auch so eine Art digitales Profil, digitaler Zwilling mit nicht-medizinischen Daten. Und wir sind am Healthy Longevity Center der Universität Zürich da auch ganz nah dran zu überlegen, wie kann ich diese Daten nutzbar machen? Wie kann ich sie zugänglich machen? Wem gehören diese Daten eigentlich? Mhm. Und was bedeutet das, wenn jemand nicht so viele Daten sammeln möchte?
Ja. Aber ja. Wie konkret könnte man die nutzbar machen? Oder wie könnte man sie nutzen generell?
Also zum Beispiel kann ich ja darüber nachdenken, dass diese Daten erstmal nicht mir gehören als Forscherin, sondern dass ich diese Daten sozusagen in die Hoheit der Personen gebe, die da mitgemacht haben und sage, möchten Sie diese Daten jetzt eigentlich im medizinischen Kontext jemandem zur Verfügung stellen, zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn dann mal ein medizinisches Problem auftritt? Ist ja spannend. Wenn ich nämlich dann weiß, wie war denn diese Person, wie war der Alltag dieser Person eigentlich typischerweise vor Erkrankung X, vor Diagnose Y, dann muss nicht das nochmal wieder neu gesammelt werden, sondern ich habe das eigentlich schon gesammelt. Jetzt ist es momentan aber so, dass wir die in ganz vielen verschiedenen Formaten haben. Die liegen bei mir bei der Uni sicher. Es ist gar nicht so leicht, die den Personen wirklich physisch zu geben. Aber ich denke, das wird die Zukunft sein, zu überlegen, wir wissen schon ganz viel oftmals über Aktivitäten. Unser Leben ist schon sehr digital von vielen von uns. Das nutzbar machen für die einzelnen Personen an den verschiedenen Punkten. Ich glaube, da braucht es aber noch viel mehr auch an Technik. Und auch an Datenverständnis, da sind ethische, rechtliche Fragen. Das ist aber alles was, wo wir uns aufmachen wollen.
Also kommen wir gleich in der Schlussrunde darauf zurück. Ich wollte Sie noch schnell fragen, man kann ja sich noch beteiligen an dieser Studie. Ja. Können Sie sagen, wie das geht und wer da noch mitmachen könnte? Ja.
Wir haben vor 5 Jahren eine Gruppe von 150 Personen ab dem Alter von 65 haben mitgemacht. Wir laden diese selbe Gruppe jetzt demnächst nochmal wieder ein, das zu machen. Und wir suchen aber weitere jüngere Erwachsene und ältere Erwachsene ab 65, die auch Lust haben, nochmal mitzumachen. Sie würden dann diesen U-Trail von uns bekommen und sich verpflichten, diesen U-Trail 2 Wochen lang zu tragen. Und, damit die Sache noch spannender ist, würden wir ihnen auch noch ein Studien-Smartphone geben, und sie mehrfach am Tag noch Dinge fragen, denn ich bin ja Psychologin und finde, wenn ich wissen will, was ihnen wichtig ist, dann muss ich sie auch fragen. Da würden wir sie auch so fragen, mit wem sind sie gerade zusammen, was machen sie denn gerade, wie geht's ihnen, was ist das für eine Situation, weil wir diese Daten dann mit den Aktivitätsdaten in Verbindung bringen. Wenn Sie sich dafür interessieren sollten, dann dürfen Sie sich, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das am geschicktesten sage, im UZH-Magazin steht der Kontakt, bei dem Sie sich melden können. Entweder Sie dürfen gerne sich bei mir direkt melden. Wir haben auch eine Kollegin, Celine Landolt, die bei uns die Rekrutierung übernimmt. Aber am einfachsten ist es vielleicht, wenn ich Ihnen sage, melden Sie sich doch dann gerne bei mir, wenn Sie interessiert sind oder jemanden kennen, der interessiert sein könnte.
Schön, das war der Werbetrainer. Ja, genau. jetzt eben, Sie arbeiten daran, an diesem differenzierten Altersbild, an einer individualisierten Perspektive, auch eben damit irgendwie wie die Digitalisierung, eben digitale Zwillinge uns helfen können, unterstützen können, gesund zu altern. Eben, wie setzen wir dieses Wissen schlussendlich um, das jetzt da generieren? Was müssen wir da, was können wir individuell machen dazu?
Idealerweise, also, finden Sie diese beiden Dinge? Also wie können wir diese Daten dann nutzen? Das haben Sie schon angesprochen. Was machen wir dann damit auf unserer persönlichen Ebene? Genau. Ja.
Ich, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich glaube, wichtig ist zuerst mal auch zu erkennen, was ist persönlich Ihnen wichtig und es wird ja oft gesagt, es ist wie, es bringt, manche denken auch, es bringt wie nichts mehr, irgendwann mal noch was anzufangen oder was Neues zu lernen. Und da muss man ganz klar sagen, es ist nie zu früh, aber es ist auch nie zu spät. Damit kommt auch eine gewisse Verantwortung einher. Ich glaube, es muss schon einem klar sein, wir haben viel selbst in der Hand. Ich kann sozusagen meinen Lebensstil ja selbst ein ganz großes Stück weit mitgestalten und auch mitbestimmen. Diese Daten, die wir hier gesammelt haben, die helfen insofern, als dass ich Ihnen sagen kann, lernen Sie immer mal was Neues. Und das klingt jetzt so simpel, aber das ist gar nicht so simpel, dann würden das nämlich viel mehr Leute machen. Aber suchen Sie doch etwas, was Ihnen persönlich Spaß macht, weil nur dann bleiben Sie auch dabei. Es ist tatsächlich am Ende des Tages gar nicht so kompliziert, auch wenn wir wissen, die Umsetzung ist gar nicht so einfach. Und ich denke, bringen Sie sich ein mit solchen Fragen. Was passiert eigentlich mit meinen Daten? Welche Daten sammle ich eigentlich schon? Und wem würde ich sie eigentlich zur Verfügung stellen wollen? Ich glaube, das sind Sachen, die einen ganz großen auch individuellen und gesellschaftlichen Diskurs brauchen werden. Und daran sich zu beteiligen über verschiedene Altersgruppen hinweg und sich einzusetzen, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass sie gehört werden, ist etwas, glaube ich, wofür wir alle einstehen sollten.
Frau Witzi?
Ja. Ich nehme den Ball auf, lernen Sie was Neues. Ich sage nur, machen Sie sich digital so fit, wie Sie können, weil Sie werden dem Ganzen nicht entgehen und Sie wollen für sich selber entscheiden können. Ich meine jetzt nicht den Zwilling, alles andere haben wir ja auch viel digitaler. Und fokussieren Sie mehr auf das, was Sie noch können, als auf das, was Sie nicht mehr können. Ich sage immer so schön, das Glas halb voll anstatt halb leer sehen. Und körperlich aktiv bleiben und die Entspannungsübungsseite nicht vergessen. Also auch der sozusagen unsere Psyche, unser Geist will ab und zu mal entspannen können. Dann sind Sie schon ganz gut aufgestellt. Mhm. Und wir auch, weil für uns gilt das Gleiche.
Ja. Gut, das schreiben wir uns hinter die Ohren. Wir sind jetzt eigentlich zeitlich
nicht schlecht dran, 5 Minuten im Verzug.
5 Minuten im Verzug und deshalb machen wir hier langsam Schluss auf dem Podium, aber gleichzeitig auf in Richtung Publikum. Wir haben viel gehört über Anpassungen, angemessene Ziele, die man setzen soll. Aktiv bleiben. Wir haben auch darüber gesprochen, was die Gesellschaft noch tun könnte, punkto Wohnformen, die weiterentwickelt werden könnten, Bildungsangebote, die weiterentwickelt werden können, Arbeit, die neu gedacht werden kann, im Zusammenhang auch mit älter werden und gesund älter werden. Wir haben über diese digitalen Zwillinge gesprochen, wo wir alle dann mit Spannung zusehen werden, was daraus wird aus dieser Idee und wie wir uns dann verhalten dazu, wenn es dann soweit ist. Vieles haben wir diskutiert, vieles ist sicher noch fragwürdig und offen und Sie haben jetzt die Gelegenheit, jetzt auch Fragen zu stellen an unsere beiden Gäste. Es gibt einen Raum, Mikrofon und wenn Sie, das ist schon angekommen und insofern kann es losgehen.
Ja, das ist schon da hinten. Ja, der Herr dann, in dem Fall.
Ich bin ein 78-jähriger Landarzt, der immer noch arbeitet in der eigenen Praxis, weil ich keinen Nachfolger finde. Und ich habe eine massive Allergie gegen die Digitalisierung, weil diese das Beobachten verhindern. Und das typische Beispiel, ich brauche ein Mikroskop und nicht einen Stix. Ich beobachte die Wolken und nicht den App von der Meteo. Das gibt mir über die aktuelle Situation sehr viel mehr Information. Und die Patienten, ich nehme aufgrund meiner reduzierten Jugendlichkeit keine neuen Patienten mehr, aber mache noch Forschungen im Bereich der Neurobiologie, wo wir diese Beobachtungen zusammenführen können. Das vielleicht ein Beitrag. Die Digitalisierung ist toxisch im Hinblick auf das eigene Beobachten.
Wollen Sie jetzt eine Frage stellen oder sollen wir das als Frage formulieren?
Ist die Digitalisierung?
Ja, genau. Ist sie toxisch, die Digitalisierung?
Nee, aber erstmal Danke, dass Sie für unsere Patienten noch da sind, weil wir haben wirklich ein Problem, dass wir zu wenig Hausärzte haben. Und ich glaube, Sie sind jetzt genau ein gutes Modell, um zu gucken, was muss man eigentlich noch mit den Sinnen, die man hat, können und den anderen Dingen, weil auch das werden wir brauchen. Wir werden aber auch die Digitalisierung haben. Und ich glaube, genau dieses Sortieren, was ist wofür gut und wie arbeitet man zusammen, das ist der Schritt, den wir jetzt gehen müssen. Und nicht zu sagen, nur das eine ist gut und das andere nicht, sondern wir müssen sehr sauber sortieren hier. Also deshalb ganz lieben Dank für Ihre Anmerkung.
Das andere, das haben Sie ja auch angesprochen, ist dieser Verlust auch von medizinischen Fähigkeiten. Also muss man einfach damit rechnen oder davon ausgehen, dass das halt so ist? Oder?
Ja, und bei manchem ist auch wirklich die Frage, was ist auch noch wichtig, weil es ist ja nicht nur eine medizinische Fähigkeit, dass ich eine Leber tasten kann, wenn sie vergrößert ist, auch wenn ich es im Sonogramm und MRI vielleicht viel besser sehe. Ich berühre ja auch den Menschen in dem Moment. Na, und das heißt, man muss immer gucken, was geht vielleicht auch bei bestimmten Dingen verloren, was es aber für eine Beziehungsbildung auch braucht, eine therapeutische. Und ich glaube, wir müssen hier sehr viel mehr Dinge auseinanderbrechen und sagen, das können wir anders besser, das müssen wir unbedingt erhalten.
Dann die nächste Frage. Hier hinten ist jemand, zum Beispiel gleich hinter dir, Sandra, oder da, ja? Da wäre jemand bei dir, Sandra, gerade hier.
Vorne auch. Ja, genau. Ja.
Ah, ja. Eine kurze Frage noch zum digitalen Zwilling. Wir haben ja im Moment unsere Schwierigkeiten beim Aufbau des elektronischen Patientendossiers. Ja. Jetzt, wie muss ich mir den digitalen Zwilling, ist das gewissermaßen eine Weiterentwicklung oder wie ist das Verhältnis zum elektronischen Patientendossier?
Also ich sage mal, das elektronische Patientendossier ist ja nur wie eine Art Tresor, wo Sie Ihre Daten drin haben. Na, und wo Sie irgendwann hoffentlich möglichst viel Daten haben und sie auch reibungslos rein und raus zu kriegen, dann irgendwann mal sind. Wir merken, wo wir im Moment drin stecken. Das ist nicht convenient gerade, weil wir merken überall, wo wir an unsere Grenzen kommen. Das ist, sage ich mal, auch in 10 Jahren nicht wirklich mehr das Thema, da sind solche Sachen gelöst. Beim digitalen Zwilling ist es einfach noch mehr. Das eine ist ja nur wie so ein Tresor. Beim digitalen Zwilling habe ich es ja schon zusammengebracht mit Algorithmen, die wirklich etwas mitmachen. Na, das heißt, ob es dann noch diesen Tresor braucht, aus dem ich das rausspiele, oder ob es direkt in den digitalen Zwilling geht, das ist dann die nächste Frage.
Gut, dann die nächste Frage. Da hinten, weiß nicht, Christina, die Dame vorne.
Ja. Entschuldigung.
Ah, schon hat das schon jemand sich.
Also geht ja so schnell. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen Vieren. Ich fand das sehr vielfältig, also die beiden Fachpersonen und auch die Fragen, die Sie gestellt haben. Also danke, das fand ich sehr spannend. Ich habe eine Frage zum Thema Geschlecht und Alter. Und zwar sowohl, also nicht nur, dass Frauen 5 Jahre älter werden. Der Saal bildet auch ein klein bisschen ab, dass sich Frauen in der Regel mehr für um Gesundheit kümmern. Und meine Frage ist, sowohl von der Forschung her, altern Männer und Frauen, gut, ich weiß, die altern nicht gleich, sonst würden sie nicht früher sterben.
Aber auch anders. Ja.
Aber also es war keine Diskriminierung, sorry. Mich interessiert. Das ist, glaube ich, einfach ein Fakt. Also ich finde das eben noch spannend, gesund zu altern. Für mich ist das kein Muss, sondern eine wunderbare Möglichkeit, die wir haben, weil wir einfach so viel älter werden. Aber meine Frage ist an Sie von der Forschung, was Sie da haben und auch vielleicht von der Behandlung, wie Sie dieses Thema unterschiedlich angehen. Weil wir wissen auch zum Beispiel in der Behandlung, dass Frauen nicht die gleiche Behandlung bekommen wie Männer und deshalb zum Beispiel sterben, zum Beispiel, aber um das extrem zu nennen.
Ja, vielen Dank, das ist eine sehr relevante Frage. Vielen Dank. Wir wissen, dass es in der Tat an bestimmten Stellen gibt es Unterschiede. Und wenn ich jetzt mal zu meinem Bereich gehe, was Lebensstil angeht, dann sehen wir da natürlich eine gewisse immer mehr auch eine Angleichung in bestimmten Lebensstilfaktoren. Also mehr Frauen, ich bin jetzt mal in westlichen Industrieländern, sind berufstätig. Alkoholkonsum, Rauchen, das weiß Frau Witt vielleicht noch besser als ich von den Statistiken her. Da ist es auch nicht so, dass jetzt nur die Männer das Risikoverhalten an den Tag legen und die Frauen nicht. Wir wissen, dass es, was kognitives Altern angeht, wenig Geschlechtsunterschiede gibt. Bei einzelnen Bereichen gibt es die. Wenn ich mir persönliche Ziele angucke, was ist Menschen wichtig, finde ich erstaunlicherweise relativ wenig Geschlechtsunterschiede. Also soziale Faktoren, Autonomie, Streben, das ist etwas, was unabhängig vom Geschlecht Menschen wichtig ist. Das mitzudenken, gerade auch vor dem Hintergrund von dem Aufbau kognitiver Reserve, ist aber natürlich für unterschiedliche Alterskohorten unterschiedlich sehr bedeutsam. Denn wir wissen, dass, es wurde am Anfang genannt, dieses Wort kognitive Reserve, also eine kognitiv herausfordernde Berufstätigkeit und auch Bildung baut ein Schutzpolster auf, zusätzlich zum Lebensstil. Man kann sich das so vorstellen, kognitive Alterung trifft irgendwann jeden in unterschiedlichem Maße. Je höher ich starte von einem höheren Funktionsniveau, desto weniger schnell unterschreite ich eine kritische Schwelle, zum Beispiel dann in Richtung einer demenziellen Erkrankung oder so. Und wir haben aber natürlich auch Kohortenunterschiede, was Geschlechtsunterschiede, also Kohorten heutzutage, da sind mehr Frauen, haben längere formale Bildung genossen als noch zu Zeiten meiner Großeltern zum Beispiel oder Urgroßeltern oder von ihnen. Also ja, es gibt Geschlechtsunterschiede und sie werden oftmals auch nicht genug gesehen.
Aber sie sind offenbar gar nicht so groß, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das kommt ganz darauf an, wo man hinguckt, aber ich muss nämlich auch sagen, es ist tatsächlich auch in der Altersforschung, die ja auch sehr differenziert ist, da nehme ich uns gar nicht aus, es ist nicht immer was, wo man so differenziert hinguckt und so. Wir gucken meistens Geschlecht an, aber auch sowas wie Bildung und sozioökonomische Faktoren und oftmals spielen diese Rollen im Zusammenspiel. Tragen sie zur Heterogenität bei. Man sollte es angucken, ich denke aus medizinischer Sicht, aber mindestens so sehr.
Ja. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Es macht nichts, das vorher war, glaube ich, schon klar.
Genau, also medizinisch spielt es eine große Rolle. Ja. Ne? Und ich glaube, das lernen wir auch immer mehr. Und die Uni Zürich sozusagen etabliert ja auch ihren Lehrstuhl für Gendermedizin. Das hat auch einen ganz klaren Grund, weil wir wissen, es macht sowohl in der Häufigkeit von Erkrankungen, in der Diagnostik von Erkrankungen, in der Behandlung von Erkrankungen einen Unterschied. Und ich sage mal, was das einfachst anfassbare Beispiel ist immer, ist wirklich unsere hormonellen Veränderungen als Frau, wenn wir dann in den perimenopausalen oder in die menopausale Zeit kommen. Und damit hängt ganz viel zusammen, wie zum Beispiel, dass dann eher Gelenkschmerzen auftreten, die Männer in demselben Alter nicht unbedingt haben, weil die einfach durch die Reduktion der Hormone auch bedingt sind. Oder auch, dass man merkt, dass sich wirklich die Hautelastizität verändert, dass man eher, gut, die Männer haben auch Bauchfett, aber es gibt ein paar Sachen, die dann bei den Männern auch auftreten. Aber bestimmte Dinge sind einfach fürs vom Geschlecht auch vorgegeben. Und da dürfen wir nicht die Augen zumachen.
Aber eigentlich ist ja das, was Sie jetzt machen mit dieser individualisierten Forschung, spielt ja genau da rein, dass man eigentlich dann viel individueller, natürlich auch geschlechtsspezifischer dann auch reagieren und behandeln kann, schlussendlich.
Absolut. Genau.
Gut, haben wir noch eine letzte Frage vielleicht noch. Es gibt sicher noch viele Fragen, aber eine jetzt hier noch.
Also gerne. Eine kurze Frage vielleicht zum Thema Alkohol an Frauen. Also gar nicht trinken ist am besten.
Hört man besser, ja. Gar nicht trinken ist am besten. Aber wenn ich jetzt etwas trinke und sagen wir über Phasen zu viel trinke und dann eine längere Pause mache, gar nichts trinke, ist das gut? Also es gibt ja auch diesen Dry January, also besser.
Also es ist meine Frage, was das zu viel ist, was Ihre Leber dann dazu sagt. Nein, also ich glaube, wir müssen hier am Ende, es geht eigentlich nie um Extreme. Ne? Und meins ist auch ein Stück weit eine persönliche Entscheidung gewesen, die fällt mir extrem leicht. Ne? Und das fällt anderen Menschen nicht so leicht. Aber ich sag mal, ich habe viele Menschen mit einer Krebserkrankung, die dann sagen, gar kein Zucker mehr. Oder das ist wissenschaftlich viel schlechter belegt, als wenn man zum Beispiel Alkohol reduziert. Und es greift viel mehr ins Leben ein. Und ich glaube, man muss für sich die Dinge picken, die für einen selber gut umsetzbar sind. Und wenn man Dinge nicht lassen möchte, dann tut man andere, die einen vielleicht schützen, wenn sie viel Sport machen. Dann haben sie da auch einen gewissen Impact. Also man muss das immer multifaktoriell denken und auch schauen, das fällt mir leicht und das andere fällt mir nicht so leicht. Es gibt nicht one size fits all. Das ist, finde ich, ist das Allerwichtigste hier.
Darf ich noch kurz was sagen? Also wenn Sie noch Fragen haben sonst, jetzt die Fragerunde ist beendet, können Sie gerne nachher auch noch Frau Witt und Frau Röcke selber fragen. Sie werden noch einen Moment hier sein.
Genau. Offiziell sagen wir jetzt langsam Ade. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante und sympathische Gespräch bei unseren beiden Gesprächspartnerinnen, Christina Röcke und Claudia Witt. Schön, dass Sie hier waren am Talk im Turm. Der nächste Talk im Turm gibt es erst im Januar 2024. Das Thema dann heißt Global Forschen, was internationale Zusammenarbeit bringt. Bis dann wünschen wir Ihnen eine ganz schöne Zeit. Das Wetter, genießen Sie das schöne Wetter, gehen Sie raus, machen Sie Reisen, am besten mit dem Zug.
Und bewegen Sie sich im Zug?
Bewegen Sie sich im Zug.
Nehmen Sie jemanden mit.
Haben Sie auf alle Fälle eine gute Zeit. Kommen Sie wieder im Januar hierher zum Talk im Turm. Und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs Kommen.